Okay, also in diesem Teil soll es primär darum gehen, rauszufinden, was sind diese ominösen X509-Zertifikate. Allerdings kann man die Frage nicht einfach beantworten, wenn man nicht genau weiß, was es davor gab und warum wir im Moment in der IT-Welt auf dem Stand sind, wo wir heute sind. Also die Idee von diesem Vortrag ist so ein bisschen, euch so eine kleine Historie zu geben der Kryptographie. Von ihren Anfängen bis dahin, wo wir heute sind. Und ich will ganz bewusst niemanden hier zu einem Kryptographie-Experten ausbilden, weil ich mich dazu nicht qualifiziert fühle. Ja, Kryptographie ist äußerst kompliziert, ist Mathematik letztendlich. Und ich kann jedem davon abraten, auch nur im Entferntesten daran zu denken, seinen eigenen Kryptographie-Algorithmus zu entwickeln. Sondern mir geht es vielmehr darum, herauszustellen, was für Methoden gibt es? Wo sind sie einsetzbar? Was sind die Lösungen für die Probleme der vorangegangenen Methoden? Und was ist in Windows und in .NET eingebaut dafür? Das ist also der Plan. Und wie gesagt, ganz kurz, mein Name ist Dominik Bayer, ich bin MVP für Developer Security und das ist meine E-Mail-Adresse, falls Fragen sind, das ist mein Blog und jegliche Slides und Code sind dann auf der Channel 9-Seite zum Runterladen bestimmt. Okay, also, wie gesagt, so ein bisschen, warum machen wir das überhaupt? Dann schauen wir uns ganz kurz an symmetrische Kryptographie, dann asymmetrische Kryptographie und danach X509-Zertifikate und auch .NET-APIs, die es in dem Zusammenhang gibt, immer wieder zwischendrin. Gut, also. Die große Frage, warum gibt es Kryptographie? Und letztendlich läuft alles darauf hinaus, dass wieder mal die beiden Hauptverdächtigen, Alice und Bob, wollen Daten austauschen. Ja? Und das kann passieren, entweder über Zeit oder über Raum. Sprich, Raum so viel wie Alice schickt auf ihrem Rechner eine Nachricht an Bob auf dem anderen Rechner und der Transfer der Nachricht soll geschützt sein. Oder aber Alice hinterlässt eine Datei auf einem Rechner und Bob will zu einem späteren Zeitpunkt die Datei öffnen und es soll sichergestellt sein, dass die Datei nicht verändert wurde, dass kein anderer sie sehen durfte und dass sie wirklich von Alice kommt. Also sprich, Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität sind die drei Ziele der Kryptographie, was, wie gesagt, eine Spielart der Mathematik ist, letztendlich. Und die Annahme bei Kryptographie ist folgende, dass das Medium, über das wir Daten austauschen, sei es über Raum oder über Zeit, ist kontrolliert von einem Angreifer. Ja? Oftmals Mallory genannt oder Eve oder so. Der Punkt ist nur, dass der Angreifer die komplette Kontrolle hat über das Medium, sprich entweder über die Maschine, auf der die Datei in der Zeit transportiert wird, oder das Kabel, auf dem die Daten über den Raum transportiert werden. Und letztendlich ist es so, dass Kryptographie ist eine Technik, mit der ich Geheimnisse komprimieren kann. Sprich, ich habe ein großes Geheimnis, mein Word-Dokument, und ich kann es komprimieren zu einem kleinen Geheimnis, nämlich dem Schlüssel, mit dem ich es verschlüsselt habe. Was ich mit Kryptographie nicht erreichen kann, und das ist oftmals Wunschdenken von vielen Leuten, dass ich damit Geheimnisse eliminieren kann. Und das werden wir sehen, ist nicht der Fall. Wenn wir heute typischerweise mit Kryptographie in Verbindung kommen, dann ist ein Wort vorherrschend, nämlich Zertifikate. Und ich habe mal so ein paar Sachen rausgesucht, wo denn Zertifikate verwendet werden. Man sieht hier zum Beispiel im Browser HTTPS, das hat irgendwas mit Zertifikaten zu tun. Ich habe hier eine ganze Reihe von Standarddialogen in Windows, wie hier zum Beispiel, wo ich meine PIN eingeben muss für eine Smartcard und auf der Smartcard ist ein Zertifikat abgelegt oder ein Schlüssel zumindest. Oder aber zum Beispiel Windows hat eingebauten Schutz von Daten über Verschlüsselung. Was ist da im Spiel? Ein Zertifikat. Oder aber hier in Outlook, ja, dieses blaue Schloss an der Nachricht heißt so viel wie, die Nachricht ist verschlüsselt. Mit was ist sie verschlüsselt? Mit einem Zertifikat. Ja? Oder mit einem, ja doch, mit einem Zertifikat. Oder aber, wer diese Dialoge kennt hier, der UAC-Dialog zum Beispiel, dieses Icon und auch dieses Verified Publisher bekomme ich nur, wenn diese Anwendung, in dem Fall die Management-Konsole, signiert ist mit einem Zertifikat. Ja? Also so ein bisschen der Grundtenor von dem Talk ist, warum Zertifikate überhaupt und wie kommen wir dahin? Um das zu verstehen, müssen wir uns anschauen, wo die Kryptographie herkommt. Und letztendlich die einfachste Art der Kryptographie, die es schon seit Jahrtausenden gibt letztendlich, ja, ist die sogenannte symmetrische Kryptographie. Das heißt, ich habe Klartext, ich habe einen Algorithmus, der einen Schlüssel als Input nimmt, und wenn ich den Klartext durch diesen Algorithmus durchschleuse, kommt Ciphertext oder verschlüsselter Text raus am Ende. Die Vorgehensweise oder der Grund, warum das Ganze symmetrische Kryptographie genannt wird, ist, weil der Schlüssel zum Verschlüsseln der Daten der gleiche Schlüssel ist, der auch zum Entschlüsseln der Daten verwendet wird. Das heißt im Umkehrschluss, dass Alice und Bob den gleichen Schlüssel haben müssen, damit Alice mit diesem Schlüssel die Daten verschlüsseln kann und Bob die Daten wiederum entschlüsseln kann und in die andere Richtung zurück. Und da ist das erste Problem schon sichtbar. Wie tauschen Alice und Bob diesen Schlüssel aus? Ja? Das heißt, logischerweise können Alice und Bob diesen Schlüssel nicht über das gleiche Medium austauschen, in dem auch die eigentlichen Daten versendet werden. Alice könnte zum Beispiel Bob einen Brief schreiben, in dem der Schlüssel drinsteht, oder einen Fax senden. Wichtig ist nur, dass der Schlüssel nicht ausgetauscht wird über das gleiche Netzwerkmedium, wie jetzt E-Mail zum Beispiel, wie die eigentlichen Daten ausgetauscht werden. Und das ist natürlich, sage ich mal, im Internetzeitalter nicht wirklich brauchbar. Wir müssen irgendwie einen Weg finden, wie wir anderen Personen Daten sicher zukommen lassen können, ohne dass wir sie vorher in Person treffen müssen. Ja. Okay, trotzdem will ich ganz kurz einen Überblick geben, was es denn heißt, symmetrische Kryptographie zu machen und auch was im .NET Framework enthalten ist. Und wir haben vorhin gesagt, die Ziele von Kryptographie sind CIA, Confidentiality, Integrity, Authenticity. Ja. Das heißt in anderen Worten, ne, es gibt auch zwei Primitive in Kryptographie, die diese drei Bereiche abdecken. Nämlich einmal, was alle immer als Kryptographie sehen, ist die Verschlüsselung. Sprich, ich verschlüssele Daten, so dass ein Dritter sie nicht leicht mehr einsehen kann. Was aber mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger ist, ist die sogenannte Integritätsschützung. Sprich, was bringt es mir, Daten zu verschlüsseln, wenn ich als Empfänger nicht weiß, ob die Daten vielleicht auf dem Weg von Absender zu Empfänger manipuliert worden sind. Ja? Also wenn wir darüber nachdenken, es ist sogar viel, viel häufiger der Fall, dass wir Daten verschicken, die integer sein müssen, aber nicht zwingenderweise vertrauenswürdig. Ja? Wenn ich zum Beispiel ein Buch kaufe bei Amazon, ist es mir relativ egal, ob ein anderer mitlesen kann, was für ein Buch es ist, in den meisten Fällen. Aber es wäre mir nicht egal, dass jemand meine Bestellung, ohne dass jemand merkt, von einem Buch auf 100 Bücher ändern kann. Ja? Das heißt, Integritätsprüfung oder Schutz ist genauso wichtig wie Verschlüsselung. Und nur wenn beide zusammen verwendet werden, haben wir den gewünschten Effekt. Es gibt eine Reihe von Hashing-Algorithmen, die uns helfen beim Integritätsschutz. Und die Idee von dem Hashing-Algorithmus ist es, ich habe eine beliebige Anzahl von Daten, jag die durch den Hashing-Algorithmus durch und bekomme eine begrenzte Anzahl von Daten zurück, die diese Daten am Eingang eindeutig identifizieren können. Sprich, mit anderen Worten, was ein Hashing-Algorithmus leistet, ist, wenn ich zweimal die gleichen Eingangsdaten hashe, kommt der gleiche Ausgangswert raus. Und im Umkehrschluss, wenn ich zwei verschiedene Daten hashe, kommen verschiedene Ausgangswerte raus. Mit anderen Worten, ich kann ganz, ganz viele Daten nehmen und die reduzieren zu einem relativ kleinen, sage ich mal, digitalen Fingerabdruck. Ja? Die Reduzierung impliziert bereits, dass ich aus dem Fingerabdruck nicht mehr die Originaldaten zurückbekommen kann, aber ich kann die Originaldaten identifizieren. Und das ist wichtig, um zum Beispiel, sage ich mal, kryptografisch sichere Prüfsummen zu erzeugen. Wie gesagt, das .NET Framework hat eine ganze Reihe von Implementierungen, von Hashing-Algorithmen. Die ersten beiden hier, MD5 und RipeMD, sind relativ alt. MD5 wurde übrigens gehackt vor ein paar Jahren schon, das heißt, MD5 kann man nicht mehr verwenden. Was heißt hacken überhaupt im Rahmen von Hashing-Algorithmen? Das heißt so viel wie, jemand hat einen Weg gefunden, wie er zwei Eingangsdaten nehmen kann, die verschieden sind, aber den gleichen Ausgangswert erzeugen. Ne? Was so viel heißt wie, ich kann mich ausweisen vielleicht im Internet mit einem Credential, das wird gehasht, bekommt einen Prüfsummenwert und es kommt ein anderes Credential, was den gleichen Prüfsummenwert erzeugt und damit kann die Gegenstelle nicht mehr unterscheiden zwischen den beiden, Merkmalen. Und das ist bei MD5 erfolgt und von daher ist MD5 nicht mehr salonfähig sozusagen. RipeMD hat noch nie eine ganz große Bedeutung gehabt. Was an Bedeutung ist, sind die sogenannten SHA-1 oder ja, die SHA-1-Familien. SHA steht für Secure Hash und ist, sage ich mal, so der Standard-Hashing-Algorithmus. Allerdings auch der, SHA-1 zumindest, hat Schwächen im Sinne von, ist eigentlich eher eine theoretische Schwäche, aber der Punkt ist, dass die mathematische, aus Sicht der Mathematik, ja, mein Notepad, brauche ich bei SHA-1 ungefähr 2 hoch 79 Versuche, damit verschiedene Eingangsdaten den gleichen Hash produzieren können. Ja, was eine relativ hohe Anzahl ist. Jetzt gab es vor 2 Jahren ein paar chinesische Forscher, die haben herausgefunden, dass trotz der Mathematik man das Ganze auf 2 hoch 69 reduzieren kann. Was immer noch eine ganze Menge ist, aber man geht davon aus, dass in dem Algorithmus noch mehr Fehler enthalten sind, dass man es noch weiter reduzieren kann und im Zweifelsfall weiß die NSA schon, wie es funktioniert. Okay, mit anderen Worten, SHA-1 ist vollkommen okay, aus Kompatibilitätsgründen. Wenn man aber neue Projekte aufsetzt, sollte man auf die höheren SHA-Algorithmen gehen wie 256, 384, 512. Was im Umkehrschluss nur so viel heißt, wie groß ist der Hash, der rauskommt dabei. Das heißt, bei SHA-1 waren es 160 Bit, hier sind es 256, 384 und 512. Eigentlich sind bloß die beiden hier interessant, 256 und 512, weil was bei dem 384er passiert intern ist, es wird der 512er gebildet und dann wird der Rest abgeschnitten. Das heißt, es gibt gar keinen wirklichen Grund, warum man diesen Hashing-Algorithmus verwenden möchte. Wichtig ist noch, wenn man sich die .NET-Klassenbibliothek anschaut, es gibt manche, die enden auf Crypto-Service-Provider und manche enden auf Managed. Und neuerdings, also seit Windows Vista, gibt es auch welche, die enden mit CNG. Und Crypto-Service-Provider heißt so viel wie, das ist ein .NET-Wrapper um den nativen Win32-API und Managed heißt so viel wie, es ist eine Managed-Implementierung mit dem .NET-Framework. Wenn man irgendwas sieht mit CNG, das ist, steht für Crypto Next Generation und wurde eingeführt mit Windows Vista, ist die beste Wahl, wenn man sicherstellen kann, dass die Plattform, auf der die Software läuft, neuer ist als Vista und Server 2008. Das heißt, wenn man Clients hat oder Server, die mit 2003 oder XP installiert sind, dann kann ich diese neuen Crypto-Algorithmen nicht verwenden. Ne? Okay. Wie funktioniert ein Hash? Von der Idee her ist es ganz einfach. Ich habe Daten, die wandle ich in Bytes um und dann kann ich den Hashing-Algorithmus drüber laufen lassen, bekomme hier ein anderes Byte-Array und das hier ist mein eigentlicher Hash. Ja, können wir ja mal so kopieren in Visual Studio. Mach mal eine neue Konsolenanwendung auf. Und Hashing. So, danke, PowerPoint. Okay, das Ganze lebt in dem System Security Cryptography Namensraum. Das heißt, aus some data würde dann der Hash folgendermaßen aussehen. Ne? Und das ist jetzt praktisch ein eindeutiger Hash, und some data, der String, wird immer diesen Hash haben, wenn ich ihn mit diesem Hashing-Algorithmus signiere oder hashe. Es gibt noch andere, ich habe ja gesagt, es gibt noch SHA-256 zum Beispiel. Das heißt so viel wie der Hash wird länger. Und es gibt noch SHA-512. Dann ist er eben noch länger, der Hash. Ja. Alle Hash-Algorithmen leiten ab von der Basisklasse Hash-Algorithm. Das ist noch ganz interessant. Und es gibt auch Factory-Methoden. Das heißt, ich kann praktisch sagen Hash-Algorithm.create. Und was das heißt, ist, dass der Default-Hashing-Algorithmus für diese Version des .NET Frameworks und für diese Version des Windows-Betriebssystems letztendlich eingesetzt wird, was SHA-1 ist. Das heißt, er würde es so aussehen. Ich kann hier aber auch Strings reingeben. Zum Beispiel kann ich sagen, ich hätte gerne einen SHA-256. Und dann bekomme ich eben diesen Algorithmus. Das ist dann interessant, wenn ihr, sage ich mal, die Anforderung habt, dass eure Krypto-Algorithmen in eurem Programm konfigurierbar sein müssen. Sprich, diesen Wert könnte man jetzt aus einer Config-Datei auslesen und könnte dann praktisch auf Basis dieses Wertes den entsprechenden Algorithmus erzeugen. Wer sich gefragt hat, wo diese Werte herkommen, diese Strings, wie immer, Reflektor weiß es. Es gibt eine Klasse, die heißt CryptoConfig. CryptoConfig. Und wenn man da mal reinschaut, gibt es was ist hier drin? Nee. Es ist Default Name Hash Table, da ist es drin. Und hier ist diese Tabelle. Ja, hier kann man diese Strings sehen. SHA-1, SHA-256 und so weiter. Und das ist praktisch wie String-Repräsentierungen auf Implementierungen umgewandelt werden. Sozusagen. Das gleiche gibt es auch übrigens für Verschlüsselungsalgorithmen. Und hier kann man auch sehen, SHA-512 Crypto Service Provider und SHA-512 CNG. Ja? Das sind die, und hier wäre Managed. Ja? Das sind die drei Varianten. Also Crypto API Win32, Managed oder Crypto Next Generation. Und ich kann auch eigene Mappings definieren. Es gibt dafür ein Crypto-Config Konfigurationselement. Okay. So. Jetzt ist es praktisch so, von der Idee her könnte ich jetzt praktisch Daten verschicken übers Netzwerk, Data, und könnte hier den Hash anhängen. Ja? Das heißt, der Empfänger von diesen Daten, der könnte seinen eigenen Hash generieren von den Daten und ihn vergleichen mit dem Hash, den ich geschickt habe, und könnte dann sicherstellen, aufgrund der Tatsache, dass die Hashes übereinstimmen, dass die Daten sich nicht geändert haben. Das Problem ist natürlich nur, wenn wir den Angreifer in Betracht ziehen, der Kontrolle hat über das Kabel, könnte der natürlich die Daten verändern, einen neuen Hash generieren und dann die Daten weiterschicken. Ja? Von daher, das alleine reicht noch nicht aus. Was wir jetzt noch brauchen außenrum, ist praktisch so eine Art Schutzhülle, dass der Angreifer die Daten nicht mehr ändern kann, ohne den Hash zu verändern. Und das ist eben, sage ich mal, die Verschlüsselung. Und bei Verschlüsselungsalgorithmen ganz allgemein hat man zwei große, sage ich mal, Ansätze. Das eine sind Stream-Ciphers. Und die Idee von einem Stream-Cipher ist letztendlich nichts anderes als, ich habe hier irgendwie meinen Algorithmus. Hier geht ein Schlüssel rein, Key. Und ich schicke hier Bits und Bytes durch und die werden praktisch auf Bit- und Byte-Ebene sozusagen verschlüsselt. Ist extrem schnell, ne? Stream Ciphers wird oft verwendet in Netzwerkprotokollen, SSL verwendet sie zum Beispiel, Remote Desktop verwendet, ich glaube RC4, der Algorithmus. Allerdings ist es so, dass es relativ schwierig ist, das Ganze korrekt zu implementieren. Es gibt eine ganze Reihe von Angriffen auf Stream Cipher, zum Beispiel sogenannte Bit-Flipping-Attacken, ja, indem ich einfach einzelne Bits umwerfe und damit die Bedeutung ändert des Textes hier und dann wiederum die Bedeutung ändert, wenn ich das Ganze wiederum entschlüssele zurück. Es gibt eine ganze Historie von Firmen, die Stream-Ciphers falsch implementiert haben. Unter anderem auch vielleicht der bekannteste Fail, ja, von Stream Ciphers ist das hier. Das Protokoll, was zum Schutz von Wireless Access Points verwendet wurde. Wo viele glauben, das heißt Wireless Encryption Protocol, aber es heißt wirklich Wired Equivalency Protocol. Es war eigentlich niemals der richtige Sinn und Zweck von diesem Protokoll, Verschlüsselung durchzuführen, sondern eine vergleichbare Privatsphäre zu geben wie kabelgebundene Netzwerke. Ohne auf die Details eingehen zu wollen, das war eine suboptimale Implementierung von einem Stream-Cipher und wir alle wissen, dass WEP gehackt wurde. Erfolgreich. Das ist auch der Grund, warum das .NET Framework keinen einzigen Stream-Cipher im Programm hat. Weil man davon ausgegangen ist, es ist zu verlockend, das Ganze falsch zu implementieren. Der große Gegenspieler sind sogenannte Block-Cipher. Und das sind so die typischen Krypto-Algorithmen, die heute verwendet werden. Und die Idee von einem Block-Cipher ist folgendes. Wir haben hier unseren Cleartext. Und der wird unterteilt in Blocks, daher der Name, Block-Cipher. Und die Größe des Blocks ist typischerweise die Größe des Schlüssels, also sowas wie 16 oder 8 Bytes oder dergleichen mehr. Und dann wird dieser Block verschlüsselt und landet in einem sogenannten Cipher-Block. Ja? Das heißt, wir haben jetzt hier einen Cleartext-Block, und das hier ist ein Cipher-Block. Und das wird praktisch so gemacht, dass wir praktisch am Ende haben wir die gleiche Größe Cipher-Text, wie wir vorher Cleartext hatten. Was das blockweise Verschlüsseln vorbeugt, sind diese Bit-Flipping-Attacken, wo ich einzelne Bits umdrehen kann. Aber natürlich gibt es das, was Vergleichbares hier ist, das nennt sich Block-Substitution-Attacks. Ich kann die Blockreihenfolge vertauschen und kann damit dann wiederum die Bedeutung verändern beim Entschlüsseln. Man hat das Problem erkannt und hat nach einem Weg gesucht, wie kann ich denn sicherstellen, dass ich diesen Block nicht einfach mit dem Block austauschen kann. Ja? Und die Lösung heißt sogenanntes Chaining. Und die Idee ist folgende. Ich verschlüssele diesen Block und dann XORe ich den Ciphertext in den nächsten Plaintext-Block rein, verschlüssel den, mach ein XOR, verschlüssel den, mach ein XOR. Was heißt es effektiv? Dass die Blöcke aneinander gekettet werden. Das nennt sich Cipher-Block-Chaining. Ja? Ich brauch allerdings einen Wert, der die Kette startet. Und das nennt sich der sogenannte Initialisierungsvektor, IV. Und der wird verwendet, um den allerersten XOR durchzuführen in den Cleartext-Block. Ja? Das ist die erste Sache, die man wissen müsste, wenn man Block-Ciphers machen will. Ich brauche ein IV, ich brauche eine Blockgröße. Und das Problem ist noch, was mache ich mit den Blocks am Ende, die nicht genauso groß sind wie die Blockgröße? Ja? Das heißt, die müssen irgendwie aufgefüllt werden mit irgendwas, dass man am Ende unterscheiden kann zwischen diesem Füllmaterial und echten Daten. Ja? Und hier wird verwendet, das nennt sich PKCS7 Padding. Und die Idee ist, dass man praktisch, wenn hier, sagen wir mal, 3 Bit frei sind, dann wird das Ganze mit 0x03 aufgefüllt und so weiter. Ja, das heißt, es gibt trotz der .NET-Klassen einiges zu wissen über Kryptographie, ja, wenn man das Ganze verwenden will. Und ich habe hier ein ganz schönes Beispiel. Das zeigt, wie einfach es ist, es falsch zu machen. Ja? Und zwar haben wir hier eine Anwendung, die heißt Encrypt Bitmap. Und was die macht, ist, die verschlüsselt ein Bitmap. Ich habe bei der Encrypt Bitmap Methode allerdings eine ganze Reihe von Optionen. Ich kann den Verschlüsselungsalgorithmus auswählen und ich kann die Methode auswählen, wie diese Blöcke verkettet werden miteinander. Ja? Schauen wir uns zuerst mal das Bild an, das wir verschlüsseln wollen. Das sieht folgendermaßen aus. Und jetzt machen wir mal eine Verschlüsselung und nehmen den falschen Chaining Mode hier. Das wäre ECB zum Beispiel, steht für Electronic Codebook und heißt so viel wie kein Chaining. Achso. So. No. Okay. Jetzt haben wir was verschlüsselt. Schauen wir uns mal an, wie es aussieht. Und das ist praktisch, das wären unsere Daten, wenn wir einen Implementierungsfehler gemacht haben. Also nicht wirklich verschlüsselt. Jeder Block für sich ja, aber dadurch, dass wir nichts verkettet haben miteinander, ja, sehen wir das Bild immer noch. Nur als Vergleich, das Gleiche mit dem richtigen Algorithmus, Cipherblock Chaining. Und das sieht es so aus, wie es aussehen sollte. Weißes Rauschen. Ja? Das heißt, nur als kleiner Hinweis, auch wenn .NET Kryptographie recht einfach macht, man kann immer noch viel falsch machen. Ja? Okay, schauen wir mal, was es gibt in .NET. In der Essenz gibt es das gleiche Modell hier. Wir haben manche Algorithmen, die sind Wrapper um die nativen Algorithmen und wir haben Managed Implementierung. Man kann sagen, die ersten drei sind komplett nicht mehr brauchbar. DES und Triple DES kommen aus den 60er Jahren. Das waren die Algorithmen, mit denen die amerikanische Regierung ihre Dokumente verschlüsselt hat. Mit dem Wissen, bei DES zumindest, dass die Stärke des Algorithmus nicht gut genug ist. Deswegen gab es Triple DES, also praktisch dreimal das gleiche durchgeführt nacheinander, was ein paar Jahre noch gehalten hat. Und dann hat die NSA vor ein paar Jahren eine Ausschreibung gemacht für den neuen großen Krypto-Algorithmus, den wiederum, sage ich mal, in der Essenz die NSA oder auch andere Regierungsbehörden verwenden kann, um ihre Dokumente zu verschlüsseln. Und nach einer relativ langen Ausschreibung hat einer gewonnen, der sogenannte Rheindahl-Algorithmus, was eigentlich zusammengesetzt ist aus den beiden Nachnamen der Erfinder, die ich nicht mehr weiß. Und der Rheindahl-Algorithmus wurde implementiert von Microsoft, der heißt Rheindahl Managed. Und die NSA-Variante davon heißt AES für Advanced Encryption Standard. Mittlerweile gibt es auch eine Klasse, die heißt AES und auch eine AES-Managed-Klasse. Der einzige Unterschied zwischen Rheindahl und AES ist, dass bei AES die Schlüsselgröße fix ist. Also es muss immer 128 Bit sein, während ich bei Rheindahl die Wahl habe. Ja, einfach nur, um den Standard zu implementieren. Okay. Wie verschlüssele ich Daten in .NET? ist ganz einfach letztendlich. Ich habe hier eine Klasse, die heißt eine Methode, die heißt Encrypt. Hier geht ein Filestream rein, das ist der Klartext-Filestream, und es kommt ein Filestream raus, das ist der verschlüsselte, also Source und Destination. Das heißt, ich hole mir zuerst einen Algorithmus, Rheindahl-Managed in dem Fall. Ich setze den Chaining-Mode auf Cipher-Block-Chaining, super, das ist wichtig, wie wir eben gesehen haben mit dem Bild. Ich setze den Padding-Mode auf PKCS7, das ist dieser, was hier am Ende passieren soll. Ich brauche einen Schlüssel, dazu gleich noch mehr. Und dann ist ganz nett, dass die Krypto-Algorithmen sind alle als Streams implementiert. Sprich, ich habe einen File-Stream in dem Fall oder einen Memory-Stream oder dergleichen mehr und pumpe diesen File-Stream durch den Krypto-Stream durch, und was am Ende rausfällt, ist die verschlüsselte Datei. Ja? Und das ist sehr nett implementiert. Das gleiche Entschlüsseln, wie man sehen kann, da war noch eine wichtige Sache. Ich brauche diesen Initialisierungsvektor auch. Ja, das heißt, es ist dieser Block hier, den muss ich mir auch erzeugen irgendwie. Und den muss ich auch irgendwo ablegen, weil den brauche ich auch wieder später zum Entschlüsseln. Ja. Der IV selbst ist kein Geheimnis, der kann im Klartext abgelegt werden, aber ich muss ihn irgendwie mit verpacken mit den Daten, die ich verschlüsseln will. Also, Encrypt ist die Methode, und wenn wir mal schauen, Decrypt sieht fast genauso aus. Wir nehmen den gleichen Algorithmus, wir nehmen den gleichen Chaining Mode, wir nehmen den gleichen Padding Mode, wir lesen den IV wieder aus, wir brauchen den Schlüssel zurück, und der einzige Unterschied ist eigentlich folgender, dass wir eben einen Create Encryptor Stream gebaut haben, und jetzt gibt es einen Create Decryptor Stream. Der Rest bleibt gleich. Das heißt, so kann ich in beide Richtungen ver- und entschlüsseln. Okay. Was bei der symmetrischen Krypto oftmals gemacht werden will, ist, ich will irgendwas verschlüsseln mit einem Passwort, zum Beispiel. Windows ist das beste Beispiel dafür. Ja? In Windows ist die gesamte Kryptographie in ihrer Essenz symmetrisch. Und was ist der Schlüssel? Mein Logon-Passwort. Mit anderen Worten, je besser mein Passwort ist, desto besser ist die Kryptographie, die Windows anwenden kann, um meine Daten zu schützen. Der Punkt ist, ein Passwort in seiner rohen Form ist kein guter Schlüssel. Typischerweise brauche ich binäre Daten für einen Schlüssel, und Schlüssel haben eine gefixte Länge, nämlich typischerweise die Größe des Blocks im Block-Cipher-Algorithmus. Also habe ich zwei Probleme. Ich habe ein Passwort, dessen String ist, und ich habe ein Passwort, das von der Größe her nicht passt. Ja? Und es gibt praktisch eine Klasse im Framework, das mir aus einem Passwort einen Schlüssel generieren kann. Ich kann praktisch sagen, wie groß soll der Schlüssel sein, und dann sage ich hier Password-Derived-Bytes, gebe das Passwort rein und sag ihm, wie groß soll der Schlüssel sein, der da rausfällt. Ja? Das ist interessant. Können wir mal machen, vielleicht ganz schnell. Das, machen wir mal Folgendes. Sagen wir einfach mal, die Länge reicht ja vollkommen aus. Machen wir mal Console Write Line. Key from Password. Ja, richtig gutes Passwort. So. Length. Ja. Das heißt, wenn ich es ausführe, bekomme ich einen Fehler. Wie man sehen kann, mein gutes Passwort hat 16 Byte. Ja. Ist das ein gutes Passwort? Hat aber die gleiche Länge. Ja. Mit anderen Worten, Die Illusion, die dieser Algorithmus vermittelt, ist, dass er aus einem beliebigen Passwort einen Schlüssel erzeugen kann für einen Kryptografie-Algorithmus. Aber logischerweise ist es so, dass natürlich das Passwort immer noch gut sein muss, der Ausgangswert sozusagen. Ja? Und es ist immer, finde ich, eine gute Sache, wenn man Benutzern bei der Eingabe des Passworts direktes Feedback gibt, wie gut ist denn das Passwort überhaupt, das du da gerade eingibst. Und das kennen bestimmt viele, jetzt bei Hotmail oder bei anderen Diensten, mit so grün, rot, gelb, grün. Ja, da habe ich einen ganz tollen übrigens letztens gefunden. Ne? Das erste Mal, dass jQuery Sinn macht für mich. Ja? Naked Password. Und die Idee ist praktisch, ich kann praktisch, während ich mein Passwort eingebe, bekomme ich Feedback, wie gut es denn ist. Ja, also wenn ich hier praktisch noch ein Ausrufezeichen dazu mache. Ja, bisschen praktisch, ja. Also jQuery, gute Sache. Aber Spaß beiseite. Es ist, wie gesagt, wirklich hilfreich, wenn man Endbenutzern mitteilt, ob das Passwort überhaupt was taugt, was sie da gerade eingeben. Ja? Und wie kann ich das Ganze berechnen? Da gibt es einen Algorithmus dafür. Das ist so ein bisschen Pseudocode hier, aber die Idee ist klar. Und zwar, ich gebe rein mein Passwort und rauskommt die sogenannte Entropie des Passworts. Sprich, wie viele Permutationen gibt es in dieser Zeichenkette? Ja? Das heißt, wenn die Länge 0 ist, habe ich 0, ist klar. Wenn das Passwort Kleinbuchstaben hat, habe ich 26 Permutationen. Wenn das Passwort Großbuchstaben hat, habe ich 26 weitere Permutationen. Wenn ich Zahlen drin habe, habe ich plus 10 Permutationen. Wenn ich Sonderzeichen habe, habe ich typischerweise plus 32 Permutationen. Und mit dieser Formel hier kann ich praktisch zurückgeben, wie gut ist das Passwort. Und je näher der Wert, der hier zurückkommt, an der Schlüssellänge ist meines Algorithmus, desto besser ist das Passwort. Ja? Was viele nicht wissen, ist, um ein gutes Passwort zu bekommen, brauche ich eine ganze Menge Zeichen. Sagen wir mal, das hier wäre nur Zahlen. Ja? Und was wir brauchen für Windows zum Beispiel wären 128-Bit, ungefähr hier. Ja, das heißt, wenn wir nur Zahlen verwenden würden, müsste unser Passwort irgendwie so um die 40 Zeichen lang sein. Ne? Wenn wir Klein-, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen verwenden, 128, sind wir ungefähr hier. Das heißt, das ideale Windows-Passwort wäre 20 Zeichen lang mit Groß-, Klein-, Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Und das hat natürlich die allerwenigsten Leute. Ja?